Heute möchte ich auf die Einzelheiten der Ruhemeditation eingehen und auch noch einmal den Unterschied zwischen der Ruhe- und Einsichtsmeditation erklären und vielleicht verdeutlichen. Es ist unbedingt nötig, dass man den Unterschied weiß, was man macht. Wenn man nicht weiß, was man macht, ob man Ruhemeditation oder Einsichtsmeditation macht, dann ist das sozusagen ein Wirrwarr und man hat keine klare Linie und man hat keinen klaren Blick, wohin die Meditation überhaupt führt. Diejenigen, die das schon länger machen, sind sich wahrscheinlich, hoffentlich darüber klar. Aber diejenigen, die das noch nicht lange machen und vielleicht überhaupt noch nicht vorher gemacht haben, haben da wahrscheinlich keinen klaren Blick dafür. Es wird auch sehr häufig verwechselt. Und überall auf der Welt wird das total verwechselt, indem man das, was wir hier zum Beispiel machen, ein Vipassana-Retreat nennt. Na, ich hoffe, dass alle Vipassana kriegen, aber Vipassana ist Einsicht und weiter gar nichts. Es ist weder Methode, noch schließt es die Ruhemeditation in sich ein. Es ist die eine Hälfte der Meditationsmöglichkeit. Nachdem man aber beide Hälften hat, ist es vielleicht schon darum klar, dass man beide üben muss. Aber das alleine ist es gar nicht. Die Ruhemeditation ist das Mittel zum Zweck. Der Zweck ist Einsicht. Und die Ruhemeditation ist unumgänglich nötig für den Läuterungsprozess. Interessanterweise ist dieser Läuterungsprozess zwar teilweise automatisch, kann aber auch total daneben gehen. Wenn man nämlich sich einredet, schau, wie schön ich meditieren kann, dann geht der Läuterungsprozess total daneben. Und dann vielleicht sogar noch anderen erzählt, wie schön man meditieren kann. Das ist noch schlimmer. Also davon soll man auf jeden Fall Abstand nehmen. Der Läuterungsprozess ist an sich automatisch, weil bei der Konzentration es nicht möglich ist, andere Gedanken zu haben, die ungeläutert sind. Aber wie ich schon sagte, wenn danach dann der Gedanke hochkommt, ach schau mal, wunderbar, ne, was ich so alles kann, oder das können die anderen bestimmt nicht, dann kann man die ganze Sache vergessen. Dann ist besser, man meditiert gar nicht. Dann hat man wenigstens das nicht noch als Ego-Bestätigung, sondern all die anderen Sachen, die man sowieso schon hat. Also davor möchte ich dringend warnen. Aber genauso schädlich ist die umgekehrte Seite. Schau mal, wie schlecht ich meditiere. Die anderen können sich ja alle viel besser. Ist genauso eine Ego-Bestätigung. Auch davor möchte ich warnen. Es ist weder schön noch hässlich, die Meditation. Sie ist einfach. Sie ist so, wie sie ist. Und je mehr man übt, mehr wird sie sich ändern und konzentrierter werden. Also weder schau, wie schön ich es kann, oder schau, wie schrecklich ich es kann. Beides ist nichts anderes wie ich. Ich an der Spitze. Natürlich gehört dazu, dass man merkt, was man denkt. Auch das tut nicht jeder. Und im Prinzip ist es den meisten möglich, dass sie nach einiger Zeit wirklich merken, was sie denken. Aber manche Menschen merken es nie. Die merken einfach nicht, was da wirklich los ist. Weil sich ein derartigen Fantasiegebilde von sich selbst aufgebaut haben, dass sie sich in diesem Fantasiegebilde bewegen und nichts wirklich merken. Auch das ist möglich, ist aber nicht so häufig. Im Allgemeinen merkt man nach einer Weile, was man denkt. Also beide Sachen bitte nicht denken und wenn man es denkt, drüber lächeln. Wenn man über sich selber lächeln oder lachen kann, hat man schon einen großen Vorsprung, sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen. Je ernster man sich selber nimmt, desto schwieriger ist alles. Und vor allen Dingen, je ernster man seine eigene Meinung nimmt. Im Prinzip weiß doch wirklich jeder, dass die großen spirituellen Meister, so wie der Buddha und die anderen, die es gab, doch sicher mehr gewusst haben als man selber. Das nicht anzuerkennen und das überhaupt nicht in Betracht zu ziehen, ist eine derartige Ego-Bestätigung, die auch die Meditation unheimlich schädigen muss. Da gibt es etwas, das größer und höher ist als unsere Ideen, Meinungen, Ansichten. Da gibt es etwas, das uns den Weg zeigt, und wie immer wir es nennen, ist ganz egal, den Weg hinaus aus dieser menschlichen Problematik. Glaubt man wirklich, dass man besser weiß, besser kann? Auch das ist selten genug, aber es passiert immer wieder. Immer wieder. Und vor allen Dingen, wenn man seine Meinungen und Ansichten schon recht lange mit sich herumgetragen hat. Die sind derartig verwurzelt und verwachsen mit einem, dass sie das Ich ausmachen. Und wenn man sie schon lange genug gehabt hat und dann sind sie wirklich Ich, dann ist es sehr schwierig zu sehen, dass das nichts anderes ist wie eine Meinung. Gegen all das und noch viel mehr arbeitet die Ruhemeditation. Sie ist sozusagen wie ein Säuberungsagent. Aber wie gesagt, auch da sind die Möglichkeiten des Fehlermachens, was auch oft genug geschieht, aber nicht so oft, dass es jedem geschieht. Die Ruhemeditation macht es möglich, dass der Geist eines Tages so klar und deutlich alles erkennt, dass er die Welt und sich selbst ganz anders sehen kann. Tiefenperspektive und erweiterter Horizont. Und nicht in Worten, sondern Erlebnis. Und daher muss man üben. Es ist sogar möglich, dass ein Mensch die Meditation beginnt und es sofort kann. Aber es ist höchst unwahrscheinlich. Und auch da kann man sich natürlich eine Menge einreden. Aber abgesehen davon ist für jeden der Übungsweg der Weg zur Vollkommenheit. Vor allen Dingen, wenn wir uns hinsetzen zur Meditation, dürfen wir nicht an das Resultat denken, was wir gerne aus der Meditation haben möchten. Das ist wieder einmal spiritueller Materialismus. Ich hätte es gerne. Gib mir. Hast mir nicht gegeben, mag ich es nicht. Da ist nichts zu geben und zu bekommen. Da ist nur loszulassen. Und wie ich schon sagte, je länger man das Zeug schon mit sich rumgetragen hat, desto schwieriger ist das Loslassen. Es ist schon so verwurzelt, dass man es gar nicht mehr auseinanderhalten kann. Da muss man sich bemühen, zu erkennen. Wir sollten uns hinsetzen mit einem Entschluss. Ich will mich konzentrieren. Fertig, aus, nichts weiter. Aber nicht, ich möchte nun endlich mal aus der Konzentration das Resultat bekommen, von dem ich gehört habe, dass da ein ganz entzückendes Empfinden zu haben ist. Wenn ich das denke, kann ich mich nicht konzentrieren. Entweder oder. Den Entschluss zu fassen, ist genau dasselbe, wie den Entschluss zu fassen, hier in dieser Halle zu kommen. Ist genau dasselbe. Man entfasst den Entschluss, ich komme hinein und setze mich hin. Habe mich hingesetzt, ich fasse den Entschluss, mich zu konzentrieren, aus. Dann lässt man das los. Und dann macht man das, was man gelernt hat, was zu der Konzentration führen kann. Nun gibt es vom Buddha gelehrt 40 verschiedene Meditationsmethoden. Es ist wohl klar, dass wir in einer Woche nicht 40 verschiedene Methoden hier durchnehmen können. Noch dazu, dass wir sie uns ja gar nicht merken können. Wir haben ja schon Schwierigkeiten genug, uns 3 oder 4 zu merken, wie man das macht. Und die, die wir hier gelernt haben, genügen im Allgemeinen. Und wenn überhaupt keine Konzentration möglich ist, das heißt, Gedanke nach Gedanke nach Gedanke, dann ist es angesagt, Einsichtsmeditation zu machen. Die Einsichtsmeditation ist ganz ähnlich wie die Einsichtskontemplation. Die Einsichtskontemplation soll dasselbe bringen, soll Einsicht bringen. Die Einsichtsmeditation soll Einsicht bringen. Darum heißt sie so. Und da können wir uns aussuchen, ob wir unser Hiersitzen in der Vergänglichkeit untersuchen oder als Dukkha oder ob wir mal untersuchen, wo eigentlich dieses Ich zu finden ist, mit dem wir ständig zu tun haben. Oder aber wir können jeden Gedanken, jedes Gefühl einmal feststellen und sehen, wie es wieder zerfällt. Und dann wissen wir ganz genau, dass alles, was entsteht, auch zerfallen muss. Und je länger und je deutlicher wir das wissen, desto weniger ernst nehmen wir unsere eigenen Gedanken. Wenn wir wissen, dass jeder Gedanke, der kommt, auch wieder zerfällt, wenn wir wissen, dass wir ihn nicht behalten können, dann nehmen wir uns selbst nicht mehr ganz so wichtig. Wenn wir uns selbst nicht mehr ganz so wichtig nehmen, ist das Leben viel einfacher. Denn die Wichtigkeit und das Ernstnehmen bedeutet ja, dass wir uns auf unseren Meinungen und Ansichten und auf unseren Gedanken stützen und behaupten müssen. Und vielleicht ist es uns schon klar geworden oder vielleicht auch nicht, dass wir der Einzige sind, der den Gedanken gerade dann hat. Vielleicht wäre das hilfreich, sich mal zu merken, da ist kein anderer auf diesem ganzen Erdball, der diesen Gedanken zur gleichen Zeit, in der gleichen Form, überhaupt nur annähernd haben kann. Wieso glaube ich dann, dass meiner stimmt? Woher kriege ich denn die Idee? Ja, die Idee kommt daher, weil es meiner ist. Ich. Daher kommt's. All das sind Einsichtsmethoden. Wenn man natürlich das nicht gern machen möchte oder wohl intellektuell versteht, aber nicht nachvollziehen kann, dann nutzt einem das auch nichts. Die beste Methode nutzt nichts. wenn man sie nicht nachvollziehen kann. Aber vielleicht kann man wenigstens so weit nachvollziehen, dass der Buddha vielleicht etwas mehr gewusst hat als wir. Vielleicht kann man das irgendwie doch verkraften. Und wenn wir da wenigstens so weit gekommen sind, dass wir das verkraften können, dann können wir vielleicht uns bemühen, den Anweisungen zu folgen, um mal festzustellen, ob nicht nur, ob wir sie folgen können, sondern ob wir davon auch etwas profitieren können. Diejenigen, die den Anweisungen folgen, ohne sich da selbst zu profilieren, haben die besten Resultate. Die Tatsache ist, es sind die Einzigen, die Resultate haben. Die anderen haben nie welche. Und wenn man das selbst hineinschiebt, dann bleibt ja alles so, wie es ist. Das haben wir ja die ganze Zeit schon gehabt. Das haben wir ja jetzt seit Jahrzehnten, das Selbst mit seinen Ideen. Erst wenn wir das mal ein bisschen beiseite schieben und nicht mehr damit uns beschäftigen, was ich glaube, denke, möchte, habe, werde, kann, weiß, dann geht's los. Und dann geht auch die Meditation los. Und alle diejenigen, die die meditativen Vertiefungen, die heißen nicht Tiefungen, die heißen Vertiefungen auf Deutsch. Auf Pali heißen sie Jhanas. Und jemand hat gestern was von Tiefungen geschrieben. Vertiefungen. Jhana, J-H-A-N-A. Alle die Menschen, die das schon sogar nur ansatzweise gemacht haben, wissen, was in der Tiefe sich in uns abspielt. Wäre das nicht genügend Ansporn, sich hinzusetzen und zu machen, mal zu wissen, was sich in der Tiefe abspielt? Leider ist es nicht genug Ansporn, weil man nämlich, wenn man nicht in die Tiefe in sich selbst hineingeschaut hat, glaubt, dass man sowieso schon alles weiß, was sich in einem abspielt. Irgendwann muss man das Ich weiß mal beiseite schieben. Kurzfristig. Man kann es immer wieder aufnehmen und sich weiter damit schmücken. Aber mal kurzfristig. Vor allen Dingen während der Meditation. Da gibt es überhaupt nichts zu wissen. Da ist nichts zu wissen bei der Meditation. Da kann man nur machen. Wenn wir den Atem als unser Meditationsobjekt benutzen, und das ist das am weitesten und öftesten benutzte Meditationsobjekt, traditionell wird es in allen Traditionen verwendet, so haben wir einen ganz deutlichen Wegweiser, einen Zeichengeber, wann wir konzentriert sind. Und darum ist auch der Atem ein beliebtes Meditationsobjekt. Wenn wir lange genug auf dem Atem geblieben sind, ohne zu denken, wirklich mal ohne zu denken, dann wird der Atem ganz fein. Er wird so fein, dass wir ihn manchmal gar nicht finden können. Oder er wird so fein, dass er schwer zu finden ist. Und wenn man keine Anweisungen hat und überhaupt sich darum noch nicht gekümmert hat, wie man eigentlich meditiert, so ist die natürliche Reaktion, dass man tiefen Atemzug nimmt. Und noch dazu ist auch die natürliche Reaktion, nicht immer, aber sehr häufig, auch um Gottes Willen, ich verliere ja meinen Atem. Das kann ja sehr schlecht ausgehen. Oder irgend solche Angstzustände. In Wirklichkeit ist das alles nicht hilfreich, alles falsch. Unsere natürlichen, instinktiven und impulsiven Reaktionen sind meistens falsch. Daher diese vier Schritte der Wissensklarheit. Wir können den Atem bezeichnen als einen Schlüssel, den wir lange genug und fest genug in der Hand haben müssen, um ihn ins Schlüsselloch zu passen. Das heißt, wir müssen den Atem lange genug und fest genug im Geist behalten. Und wenn das der Fall ist, dann finden wir das sogenannte Schlüsselloch in dem Tor, das nach innen führt. Bevor wir dieses Tor geöffnet haben, ist unsere ganze Lebensinhalt nach außen gerichtet. Das, was ich höre und sehe, das, was ich schmecke, rieche und berühre und denke. Alles ist nach außen gerichtet. Das Denken scheint etwas Innerliches zu sein. Aber was denken wir denn? Irgendwelche Dinge, die wir uns erdenken, aber gar nicht erleben. Daher, wenn wir dieses Tor finden, das nach innen führt, und jeder hat es natürlich, keiner ist ohne so etwas, dann haben wir das gefunden, weil wir weder gedacht noch reagiert haben, sondern weil wir uns selbst erlebt haben. Ohne jegliche Werturteile, ohne jegliche Überlegungen, ohne jegliche Erklärungen, wir haben einfach den Atem erlebt. Darum geht's. Sich selbst erleben. Und bei diesem sich selbst erleben kommen natürlich auch Unannehmlichkeiten hoch. Über die sollte man sich freuen, dass man sie endlich mal erkannt hat, sodass man vielleicht etwas unternehmen könnte. Kommen sie nicht hoch, kann man nichts unternehmen. Dann bleiben sie da. Und dann bleiben sie da und sind weiter ein Dorn, der uns piekt. Wenn wir also so weit gekommen sind, dass wir lange genug nicht gedacht und nicht reagiert haben. Und lange ist ein Begriff, den wir nicht jetzt in Minuten umsetzen können. Bei manchen Menschen ist lange gar nicht sehr lange, weil sie wirklich den Atem erleben. Bei manchen dauert es viel länger, weil doch zwischendurch immer noch irgendein Gedanke kommt. Auch wenn der Gedanke nur ist, ach sieh mal, ich bin ja auf dem Atem. Das ist auch ein Gedanke. Oder jetzt geht's endlich mal. Oder irgend sowas. Das sind alles Gedanken. Da könnte man Bände darüber schreiben, aber das ist nicht interessant, ne? Weil wir das ja selber alles wissen. Wenn wir also lange genug auf dem Atem geblieben sind, sodass er fein wird, so fein, dass es schwer ist, ihn zu finden, oder so fein, dass wir ihn gar nicht finden, dann ist der Moment gekommen, nach innen hineinzugehen. Nach innen sozusagen, als ob wir in die Mitte von uns selbst treten. Das heißt, wir gehen durch dieses Tor, über die Schwelle, in unsere eigene Mitte. Das muss man sich selber vorstellen können. Keiner ist so arm an Vorstellungskraft, dass er sich das nicht vorstellen kann. Und dort ist dann zu der Zeit, wenn es der so weit gekommen ist, ein ganz entzückendes Gefühl zu finden. Auf Pali heißt das Piti, P-I-T-I, wird mit allen möglichen Worten übersetzt. Ich denke, dass die Übersetzung Entzücken die am treffendsten ist. Man wird auch manchmal übersetzt mit Interesse. Wenn man das nämlich erlebt, dann wacht endlich das Interesse an der Meditation auf. Und dann wird nicht mehr, denkt man nicht mehr, ach, das ist aber unbequem und wozu ist das eigentlich nötig? Und die Knie tun mir weh und alles ist unangenehm. Sondern das Interesse wird erweckt. Aber das Interesse wird erweckt, weil wir diesem entzückenden Gefühl in uns selbst plötzlich so nah gekommen sind, dass wir es erleben und dass wir dieses Entzücken, wenn wir etwas trainierter sind, auch total sein können. Daraus sind viele Dinge zu entnehmen. Das Erste, was daraus zu entnehmen ist, dass wir das entzückende Gefühl nicht da hineingetan haben, sondern dass wir es immer in uns tragen. Dass wir nur nicht ran können, weil wir die ganze Zeit mit irgendwelchen Meinungen und Ansichten zu tun haben. Unseren eigenen natürlich. Oder der Argumentation gegen andere Meinungen und Ansichten. Weil wir die Zeit unseres Lebens für diese Dinge verschwenden oder uns etwas ausdenken. Manche Menschen haben sehr viel Fantasie und denken sich alle möglichen Dinge aus. Kommen wir, wenn wir nicht üben und uns trainieren, diesem inneren Erleben nie überhaupt in die Nähe. Tatsache ist, dass der größte Teil der Menschheit überhaupt nicht wissen, dass so ein Entzücken in uns vorhanden ist. Und das ist der große Jammer. Wir haben es alle. Jeder kann hin. Man muss nur mal sich selbst ein bisschen aus dem Weg räumen. Mit seinen eigenen Ideen, eigenen Ansichten. Und mal einfach machen. Und dann kommt er dahin. Es gibt keinen Menschen, der das nicht kann. Aber leider gibt es fast alle Menschen, die gar nichts davon wissen. Und wenn man nichts davon weiß, ja, wie soll man dahin? Es gibt die Möglichkeit des Zufalls, dass man dahin kommt. Zum Beispiel, gestern wurde gesagt, ein Vogelgezwitscher oder das Zuschlagen einer Autotür erregt ein großes Glücksgefühl in mir. Naja, da muss man sich entweder neben ein Auto setzen, das zugeschlagen wird, oder sich die Vögelchen suchen. Aber darum geht es überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es geht einzig und allein ums Nicht-Denken und Nicht-Reagieren. Die Konzentration. Und dazu brauchen wir keine äußeren Sinneskontakte. Im Gegenteil. Des Buddhas Anweisung ist, dass wenn wir die Meditation, die Ruhemeditation durchführen wollen, jede Meditation, wir uns von allen Sinneskontakten absondern. Deswegen machen wir auch die Augen zu, versuchen so ruhig wie möglich zu halten, so nichts hören, essen nicht dabei, nicht zu schmecken, machen auch keine Räucherstäbchen an, damit wir nichts zu riechen brauchen. Berührungskontakt leider, den können wir nicht ausschalten. Man stelle sich vor, man könnte hier sitzen, nur mit dem Geist, ohne Körper. Wäre doch großartig, nicht? Aber leider ist uns das nicht gegeben. Wir müssen mit dem Körper fertig werden. Und wenn die Konzentration gelungen ist, dann ist der Körper kein Thema mehr. Denn was dieses entzückende Empfinden ausmacht, sind die verschiedensten Möglichkeiten. Die häufigsten sind, man fühlt, als ob man schwebt. Man schwebt natürlich gar nicht, aber man fühlt sich so. Man hat ein starkes Leichtigkeitsgefühl des Körpers, sodass sozusagen die Schwerkraft aufgehoben ist. Die Grenzen des Körpers verschwimmen. Er ist nicht mehr genau dasselbe, was er vorher war, sondern er geht sozusagen in den Raum. Es kann ein äußerst angenehmes Wärmegefühl in der spirituellen Herzgegend sein, das sich über den Körper ausbreitet. Es kann Rieseln und Rinseln sein, das äußerst angenehm ist. Auf jeden Fall, was immer es sei, wenn es nicht entzückend ist, ist es nicht das Richtige. Man braucht nicht zu fragen. Jeder weiß, was entzückend ist. Man ist entzückt, davon. Und wenn man nicht entzückt davon ist, weitermachen. Bis die Konzentration so ist, dass es entzückend wird. Manchmal sagen Menschen, naja, es war ganz angenehm, das genügt nicht. Es kann ein Gefühl des äußersten Wohlbefindens sein. Auch das ist entzückend. Denn im Allgemeinen haben wir das nicht. Wir merken erst, dass wir es im Allgemeinen nicht haben, wenn wir es bekommen. Das ist das Interessante bei all diesen Dingen, dass wir überhaupt, obwohl wir wissen, dass wir Mangelerscheinung haben, gar nicht wissen, woran es uns mangelt, bis wir es bekommen. Und dann der Geist eventuell, auch noch nicht ganz sicher, sagt, aha, danach war ich aus. Aber auch das ist nicht ganz sicher.